Guten Morgen zusammen. Danke herzlich für die Einladung. Hat in der Hauptsache der Oskar zu verantworten. Ja, vielen Dank für die schönen Lieder. War eine sehr schöne Einstimmung. Einmal war ich ja schon in eurer Mitte, denn nachdem mich der Oskar zum Predigen eingeladen hatte, hat er mich auch zu eurem Grillfest an der Förster Braunhütte eingeladen. Da hatte ich, ja, ich dachte, es ist gar nicht so schlecht, den kann ich, bevor ich zu euch zum Predigen komme, mal gucken, ob es bei euch auch was Gutes zum Essen gibt. Jetzt hoffe ich nur, dass ihr den Spieß nicht umdreht und sagt, so gut, wie er bei uns zum Essen bekommen hat, so gut muss er jetzt aber auch predigen. Ne? Dann sage ich wehe, dann predige ich so lange, wie ich gegessen habe. Ne? Ja, wie auch immer, wir dürfen durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit dürfen wir damit rechnen, dass er uns ja auch beschenkt heute Morgen, wie er es sicher schon getan hat, durch die Lieder und nun auch hier gemäß seiner Verheißung durch das Wort. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium ein Gleichnis Jesu, Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Pfennig mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen. Aber selbst davon erhielt er nichts. Dann kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, und gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern, denn dieser mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Felde gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern wir ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dieser dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht und alles verprasst hat, jetzt gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern, denn dieser dein Bruder war für uns tot. Jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er es zurückgefunden. Ja, das ist ja ein recht bekannter Text. Denk mal auch bei den Baptisten in Hemsbach, ne? Ja, Oskar nickt, also ist es so. Na, da ist ein bisschen die Gefahr, dass man denkt, ach ja, kennen wir, wissen wir schon alles, und man nickt innerlich ein, ne? Also wenn ich äußerlich jemand einnicken sehe, dann gebe ich dem Oskar ein Zeichen, dass er durch die Reihen geht und stupft, ne? Ausgemacht, okay. Ja, wenn ich Sie fragen würde, wie heißt denn dieses Gleichnis, dann wüssten die meisten, was würden die meisten sagen, ne? Der verlorene Sohn, richtig, 10 Punkte. Ja, aber welcher von beiden war denn der Verlorene? Der Zweite. Hoffnung für alle überschreibt das Gleichnis mit die eben tatsächlich, die zwei verlorenen Söhne. Man hätte es auch nennen können, der Vater und seine zwei verschiedenen Söhne. Überlegten Sie mal für sich, wo im Text sind Sie schon immer mal ein bisschen hängen geblieben? Was hat Ihnen nicht gefallen? Was hat Sie gestört? Mir ging es immer so, dass ich mir dachte, dieser zweite Sohn, der sitzt ja noch im Elend. Dem ersten ist ja geholfen. Wie kann man nur dem zweiten helfen? Ich möchte es heute mal so machen, dass ich beschreibe, wie ich mir diese beiden Söhne vorstelle. Das steht zwar so nicht in der Bibel, ich lege da ein bisschen was hinein, male es aus. Ich habe die Predigt in 5 Teile eingeteilt und nenne es dann immer so, dann wissen Sie auch noch immer gleich schon, wie lange es ungefähr noch geht. Also erstens die beiden Söhne. Den jüngeren der beiden stelle ich mir als freiheitsliebenden Typ vor. Dem war zu Hause alles zu eng. Der musste raus, öfter mal was Neues war seine Devise. Er liebte ohnehin das Risiko und das Wagnis. Zu Hause war es ja immer das Gleiche. Und langweilig. 5.30 Uhr aufstehen, 5.45 Uhr stille Zeit, 6.15 Uhr in den Stall, 8 Uhr Frühstück, 9 Uhr aufs Feld, jeder Tag der gleiche Trott, wie ätzend. Der Ältere dagegen, der schätzte das gerade. Das war ihm eine Hilfe. Da wusste er, was ihn erwartete, denn Spontanes und Neues und Veränderungen konnte er sowieso nicht brauchen. Er war ohnehin ganz anders als der Jüngere, nahezu gerade das Gegenteil. So völlig verschieden, als Geschwister, obwohl sie den gleichen Vater und die gleiche Mutter hatten. Kennen Sie das? Aus Ihrer Familie? Aus Ihrem Geschwisterkreis? Von Ihren Kindern? Wenn er, der Ältere, den Stall auskehrte, dann war der auch sauber, denn er war korrekt und ordentlich. Und darauf war er zugegebenermaßen auch ein bisschen stolz. Wer ihn kannte, konnte ihn schon fast als selbstgerecht empfinden. Und er dachte auch in seinem Innern, wenn alle so wären wie ich, ja, dann sähe es doch schon viel besser aus auf der Welt, denn schließlich sagt man ja, Ordnung ist das halbe Leben. Der Jüngere dagegen dachte, wenn Ordnung das halbe Leben ist, dann muss die andere Hälfte sicher aus großzügiger Unordnung bestehen, aus Flexibilität und Spontanität. Wenn er, der Jüngere, den Stall auskehrte, dann übersah er die Ecken und wischte die nicht so penibel aus. Kann man ja morgen machen. Oder heute Abend der Ältere, wenn der wieder Stalldienst hat, der liebt das ja. Man muss ja nicht so pedantisch sein. Er hat halt immer noch so viel anderes im Kopf, was er noch tun wollte und konnte. Und da war das noch unnötiger Kleinkram, auch noch die Ecken so kleinlich auszukehren. Und der Besen flog in die andere Ecke und schwupps, weg war er. Also der Jüngere, nicht der Besen. Der lag ja in der Ecke. Darüber konnte sich der Ältere tödlich aufregen. Allein schon, weil der Jüngere den Besen nicht genau an den Platz hingestellt hatte, wo er hingehörte. Und er erst suchen musste, bevor er mit der Arbeit anfangen konnte. Und dann sah er auch noch die unsauberen Ecken und sein Urteil sah er als bestätigt an. Ist ja wieder typisch für den Kleinen, fängt 1000 Sachen an und bringt nichts zu Ende. Für den Jüngeren war jetzt in diesem langweiligen täglichen Allerlei die Schmerzgrenze erreicht. Er musste raus. Damit zweitens der Auszug bzw. der Vater. Damit rückt der Vater ins Blickfeld. Was macht der, als der Jüngere fordert, sein Erbe ausbezahlt zu bekommen? Er teilte den Besitz, zahlte ihn aus und ließ ihn ziehen. Einfach so. Überrascht das nicht? Was hätten Sie an der Stelle des Vaters gemacht? Wenn der Jüngere selbst Vater gewesen wäre, wie gut hätte er diesen Wunsch nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, nach Abwechslung verstanden? Wenn der ältere Vater gewesen wäre, wie wäre das ausgegangen? Was meinen Sie? Ich denke, der wäre empört gewesen über diese unverschämte und undankbare Forderung des Sohnes. Der hätte vielleicht gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, hast du mir zu gehorchen und von wegen noch auszahlen. Den hätte jeder Cent gereut. Ist es nicht verwunderlich, wie der Vater im Gleichnis reagiert? Nun, Jesus malt uns damit ja ein Bild des himmlischen Vaters vor Augen. Wie könnten also seine Entscheidungen anders sein als weise, als richtig, als die beste Variante, vor allem unter diesen Gegebenheiten und ohne jemand Gewalt anzutun oder zu etwas zu zwingen, was er nicht will? Der Vater gibt den Sohn frei. Er wusste, dass solange du die Füße unter meinen Tisch steckst und so weiter, das löst den Konflikt nicht. Das verschärft ihn nur noch und löst einen unseligen Machtkampf aus. Das heißt nicht, dass der Vater alles gemacht hätte, was der jüngere Sohn wollte. Ja, der Vater im Gleichnis lässt ihn ziehen und da schau her, er zahlt ihn sogar noch aus. Sicherlich ließ er ihn nicht mit Freuden ziehen. Sicher hat es ihn geschmerzt. Sicher hat er jeden Tag für seinen Jüngsten auf den Knien gelegen, dass Gott über ihm wacht. Aber wie viel Not entsteht, wenn Eltern ihre Kinder in falscher Weise festhalten, wenn Kinder sich nicht in gesunder Weise entfalten können und sie nicht freigegeben werden. Manchmal nicht freigegeben werden, auch wenn sie längst eigene Familien gegründet haben und diese Familien immer noch, manchmal ganz subtil und manchmal auch pseudogeistlich, beeinflusst werden oder unter dem Druck stehen der Eltern, die nicht begreifen, dass der Kinder Vater und Mutter verlassen wollen und immer noch die Krallen spüren, die nach ihnen haken. Wie viel Not entsteht, wenn Kinder umklammert werden, weil sie als Ersatz herhalten müssen für etwas, was der Partner hätte leisten müssen, oder wenn sie selbst ein Vakuum ausfüllen sollen, das auszufüllen nie ihre Aufgabe sein kann. Der irdische Vater im Gleichnis weiß, halten kann ich ihn sowieso nicht. Vielleicht muss er, so schmerzlich das ausgehen kann, Erfahrungen machen, die ihm die Augen öffnen, was der Vater nicht anders bewirken und ihm auch nicht abnehmen kann. Damit das Dritte, der Jüngere unterwegs. So macht sich der Jüngere auf. Kontaktfreudig war er schon immer gewesen, konnte gut reden und begeistern und liebte es, im Mittelpunkt zu stehen. Und mit dem Stapel Scheine, den ihm sein Vater mitgegeben hatte, ließ es sich ja auch entsprechend und gut leben. Erstmal ein flottes Auto her, dann in der Millennium-Boutique ein trendiges Outfit besorgt, und abends in die Disco Labelle. Oh, wie er das genoss, Leitfigur zu sein und sich darzustellen. Links eine Blonde, rechts eine Brünette, Küsschen vorne, Küsschen hinten. Ach, war das ein Leben. Eine Runde für den ganzen Saal, alle klatschten Beifall, was ihn noch mehr anspornte, denn Bewunderung konnte er nie genug bekommen. Die Band spielte einen Tusch für ihn. Er lebte nach dem Motto, lieber vom Nachtleben gezeichnet als von Rembrandt gemalt. Und er hatte 37 beste Freunde. Da war nur ein Problem. Der Stapel Scheine, den ihm sein Vater mitgegeben hatte, litt an Schwindsucht. Und so nach und nach war es mit der Herrlichkeit vorbei. Kein Geld, keine Freunde. Oh, welch ein Service. Dankeschön, das räuspert man, gell? Und dennoch so ins Mikrofon, ne? Haben Sie Ihre Ohren überstanden, ne? Naja. So. Kann man nachher die Blumen gießen damit, ne? Also, kein Geld, keine Freunde. Schon gar keine Freundin. Kein Kredit. Am Ende. Er war fertig. Was machen? Naja, er war ein Lebenskünstler. Ein Stehaufmännchen. Er wusste sich zu helfen, ein Job muss her, irgendeiner. Aber was war das für einer? Schweinehüten. Und nicht mal vom Schweinefraß durfte er essen. Da wirkt es uns schon, wenn wir uns das Bild nicht vorstellen. Also denken Sie heute beim Mittagessen lieber nicht mehr an die Predigt, denn nach dem Kaffee trinken können Sie die Gedanken wieder aufnehmen. Und da müssen wir uns ja auch noch die jüdische Zuhörerschaft vorstellen, die Jesus hatte. Schweine galten als unrein. Kein Jude hielt Schweine als Haustiere. Und Schweinefleisch gegessen hat er auch nicht. Nicht mal als panierte Schnitzel oder Cordon Bleu. Ich habe gar keinen Vergleich gefunden, wie ich das hätte in unsere Zeit übertragen können. Ich wollte sagen, das wäre, als wenn jemand an der Weschnitz die Ratten füttern und mit ihnen essen müsste, aber es gibt ja auch Leute, die halten sich Ratten als Haustiere und eine Zeit lang liefen ja manche ganz coole junge Leute mit einer weißen Ratte auf der Schulter durch die Fußgängerzonen. Also wie auch immer, es war einfach furchtbar. Es war wirklich für ihn absolut ich weiß nicht, ob ich das bei euch sagen darf. Also es war suboptimal, sagt man ja heute. Ne? Also was blieb ihm anders übrig? Und dann kam ihm der Gedanke, mein Vater, der hat so viele Tagelöhner, Hilfsarbeiter, Saisonkräfte. Mann, denen geht es viel besser als mir. Und dann überlegte er sich, wie sage ich es ihm? Das war ja seine Begabung. Er war ja nicht auf den Mund gefallen. Er wusste seinen Charme spielen zu lassen. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass er unehrlich oder unaufrichtig war. Er erkannte tatsächlich, dass er sich schäbig verhalten und eine totale Lebenswende nötig hatte. Er machte sich auf und der Vater, schon von weitem sah er ihn. Vielleicht hatte er schon immer nach ihm Ausschau gehalten, ob sein Sohn nicht doch wieder zurückkommt. Und er erkannte in der zerlumpten und verdreckten Gestalt seinen Sohn. Alle höfische Feierlichkeit ist ihm egal. Er läuft ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme und küsst ihn und sicher sind ihm Freudentränen die Wangen runtergelaufen. Er kleidet den Sohn neu ein. Sicher hatte ihn vorher in die Badewanne gesteckt, damit er gut einweicht. Da hätte eine Dusche allein wohl gar nicht geholfen. Er gibt ihm einen Fingerring. Manche deuten das als Siegelring, also dass er wieder die vollen Rechte als Sohn bekam, als auch wieder Prokura über den elterlichen Betrieb. Der Vater im Bild ist ein Gleichnis für Gott, den himmlischen Vater. Er erkennt in uns von der Sünde gezeichneten oder vom normalen Leben entstellten Menschen seine geliebten Kinder. Die ganze Sehnsucht Gottes nach uns und seine ganze Liebe hat Jesus in dieses Gleichnis hineingelegt. Viertens, die Reaktion des Älteren. Aber der Ältere, heißt es in der Lutherbibel. Aber, ne? Der war auf dem Feld, treu, gehorsam, zuverlässig und pflichtbewusst, wie er war, Und das muss man auch anerkennen und stehen lassen und nicht mit einem falschen Unterton versehen und negieren. Von einem Knecht erfährt er den Grund, warum die Musikboxen dröhnen und kann sich nicht mitfreuen. Sogar im Gegenteil, er wird zornig. Was für eine ungeheure Tragik, was für ein Elend, was für ein Drama. Der Knecht hatte dem Älteren gesagt, dein Bruder ist heimgekommen. Als der Ältere aber seine Schimpftirade über den Jüngeren an den Vater schwallt und in seiner Wut auflistet, was dieser Nichtsnutz alles getan hat, sagt er nicht mein Bruder, sondern dieser dein Sohn, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat. Woher wusste er denn das so genau? Es heißt doch, dass der Jüngere in ein fernes Land weit wegging. Ja, vielleicht hat er trotzdem davon gehört. Gerüchte und Geschwätz überwinden ja große Entfernungen, auch wenn es damals noch kein E-Mail gab. Vielleicht hatte er aber in seinem Herzen ein Bild von seinem Bruder. Der war da in der entsprechenden Schublade und da gab es kein Herauskommen. Vielleicht hätte er auch selbst gerne gemacht, was er vom Jüngeren gehört hatte oder von ihm vermutete. Aber er selbst war halt dafür ein zu ängstlicher Typ, der sich nie traute, das zu nehmen, worauf er auch Lust hatte. Und jetzt spielte sogar noch ganz versteckt heimlicher Neid mit, den er sich aber nie im Leben eingestanden und schon gar nie zugegeben hätte. Und so zählt er auf, was er selber immer alles geleistet hat. So viele Jahre habe ich dir gedient und nie dein Gebot übertreten. Im zweiten Sohn begegnen uns die Pharisäer. Das ist ja die Einleitung dieser Gleichnisse in Lukas 15 im Vers 1 und 2, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten sich darüber ausließen, dass Jesus sich mit Zöllnern und Sündern abgibt. Sie gönnten denen, die sie als zweifelhafte Gesellschaft ansahen, das Heil nicht. Wie es der Ältere dem Jüngeren nicht gönnte. Ja, der Ältere war treu und ergeben zu Hause geblieben und hatte dem Vater gedient. Doch anscheinend hat ihm die rechte Freude gefehlt. Und so wirkte er auch oft auf die anderen. Wie eingangs gesagt, dem Jüngeren war jetzt ja geholfen. Aber wie kann man dem Älteren helfen? Haben Sie da eine Idee? Darum fünftens die Hilfe des Vaters. Ja, das ist gar nicht so einfach, finde ich. Wer kann da helfen? Nur der himmlische Vater. Es heißt, der Ältere war zornig und blieb draußen. Da ging der Vater hinaus. Er dachte nicht, er soll kommen, wenn er was will. Genauso wenig, wie er sich nicht so gut gewesen war, dem verdreckten und stinkenden Jüngeren entgegenzugehen, so war er sich auch nicht so gut, dem korrekten, aber stinkigen Älteren entgegenzugehen. Er brachte ihm die gleiche Sehnsucht und Liebe entgegen wie dem Jüngeren. Es heißt sogar, der Vater ging hinaus und bat ihn. Da ist nichts von patriarchalischer Überlegenheitsdemonstration, sondern sehnsüchtig suchende Liebe kennzeichnen den himmlischen Vater. Und nach dieser schier unendlich langen Schimpftirade des Älteren heißt es von dem Vater, er aber sprach zu ihm, mein Sohn. Der Ältere hatte vom Jüngeren geredet, dieser dein Sohn. Der Vater sagt zum Älteren, mein Sohn. Er sagt damit, das bist du doch auch. Und verdeutlicht ihm, dass er alles hat. Und der Vater greift den Stil des Älteren auf, kehrt ihn aber ins positive, heilsame, versöhnende, verbindende, lebensschaffende, beziehungsstiftende und sagt, dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Der war verloren. Und ist wiedergefunden. Der Ältere hatte gesagt, dieser dein Sohn. Der Vater sagt, dieser dein Bruder. Warum freust du dich nicht mit? Freu dich doch mit. Wir können uns natürlich auch die Frage stellen, weshalb hatte der Vater denn dem Älteren nie auch ein Kalb geschlachtet und eine Party für ihn geschmissen, wenn der ihm doch so treu gedient hatte? Wäre es dann vielleicht gar nicht so weit gekommen mit dieser, ja, man kann es fast Bitterkeit nennen, was deinem Älteren schwelte? Ich denke, der Vater konnte nicht. Hätte er es getan, dann hätte der Ältere gedacht, er bekäme ja nur, was er sich redlich verdient hat für seine Leistung, für seine Bravheit und Korrektheit, für seinen Gehorsam. Vielleicht hat er dem Vater nicht gedient aus wirklich erfüllter Liebe und Hingabe und Überzeugung, sondern weil man es so macht oder die Gemeinde es erwartet oder man dann bei den Ältesten und dem Pastor gut angesehen ist und seinen Rang hat in der Gemeindehierarchie. Offensichtlich lebte der Ältere nicht in herzlicher Verbundenheit mit dem Vater, sondern eher ein Eigenleben neben dem Vater her. Er hielt es auch nicht für enger nötig, denn er hielt sich ja selbst für gut und gerecht in seiner eigenen Leistung, in seiner harten Arbeit. Das sind in der Steigerung die Menschen, die meinen, sie müssten sich gar nicht bekehren, weil sie ja von Natur aus so gut und ordentlich sind und auch ihre eingebildete Selbstgerechtigkeit nicht ändern wollen, wie die Pharisäer eben. Denn Gnade und Geschenk waren für den Älteren eher Fremdworte. Und darum konnte er das auch für andere, für Schlechtere wie den Jüngeren nicht anerkennen. Der Vater verstand es also, mit jedem so umzugehen, wie er es brauchte, wie es für ihn hilfreich war. Den Jüngeren ließ er ziehen und er lernte seine Lektion bei den Schweinen, dass man nicht mit der großen Klappe und der zustimmenden Begeisterung von Menschen durchs Leben kommt, sondern dass sein Lebensglück in der intakten Beziehung zum himmlischen Vater liegt. Dem Älteren schlachtete er nie früher ein Mastkalb und veranstaltete kein Grillfest für ihn, um ihm mit dem Gnadengeschenk an den Jüngeren zu verdeutlichen, dass keiner sich die Freundlichkeit Gottes verdienen kann und muss, weil kein Mensch dafür etwas Entsprechendes vorweisen könnte. So wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, wir mangeln alle des Ruhmes vor Gott. Keiner hat etwas Angemessenes zu bringen, um vor Gott ins Reine zu kommen. Im zweiten Korintherbrief, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Schon im Alten Testament bei Jesaja, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Das war für den Älteren eine sehr, sehr harte Lektion. Denn ihm fiel es besonders schwer, sich zu verändern bzw. sich verändern zu lassen. Doch auch der Jüngere musste ganz tief durch, um zu begreifen, wo es Leben und Sinn gibt. Ich komme zum Schluss. Überlegen Sie mal, in welchem der beiden Söhne, oder wenn es Töchter gewesen wäre entsprechend, in welchem finden Sie sich eher wieder? Denken Sie darüber heute Abend nochmal nach, so ganz für sich, am besten kurz vor dem Einschlafen. Stimmungsmäßig kommt ja eher der Jüngere positiv rüber. Ne? So das Draufgängerische, Wilde, Verwegene. Da könnte man einen Hollywood-Helden draus machen. Aber seine Einsicht und Umkehr entschuldigt nicht sein verwerfliches Tun und man darf es deshalb nicht bagatellisieren. Da kommt man so leicht in menschliche Wertungen und der Ältere kommt da etwas unterwert weg angesichts seiner ja auch anerkennenswerten Treue, Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Und das sind ja ganz wichtige, positive, wertvolle Charakterzüge. Ohne Menschen wie ihn hätte vieles keinen Bestand, denn im Jüngeren steckt eben doch auch etwas der unzuverlässige Luftikus. Aber halt, damit beginnen wir, den einen gegen den anderen ausspielen oder auf- und abwerten zu wollen. Bleiben wir doch lieber bei dem, was zuverlässig und eindeutig und verlässlich ist, ob wir eher ein braver, ordentlicher, treuer, ängstlicher Typ sind oder ein Dynamiker, ein über die Stränge schlagender, ein frecher, sich nehmender, was er will. Die sehnsüchtig suchende Liebe des himmlischen Vaters gilt jedem von uns in gleicher Weise. Amen.